Ja, hallo zusammen. Es begrüßen euch frisch mit einem Frühlings-Makeover. Ihr seht es bei uns auf unser Podcast-Cover. Ist endlich in einem neuen Gewand. Diese Woche Julia Nestlen und mir gegenüber
Ineas Roch mit Frühlings-Makeover und Frühlings-Make-up.
Also ich muss sagen, draußen bei mir hat es gerade schon wieder gehagelt. Ich bin etwas unsicher, ob ich das so frühlingshaft bezeichne. Aber nun.
Jedenfalls könnt ihr jetzt gucken, wie wir aussehen. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Mehrwert gibt, aber viel Spaß dabei.
Hallo, auf jeden Fall. Ich finde unser Cover richtig, richtig schick. Wir hatten auch unglaublich viel Spaß beim Fotoshooting. Das war der Moment, wo wir uns alles erste Mal live gesehen haben. Sina, Ineas und ich in Köln. Und es war wie Ostern und Weihnachten zusammen und Geburtstag. Es war sehr schön. Speaking of Geschenke, was hast du denn diese Woche mitgebracht, Ineas?
Für dich, nur für dich als Geschenk, habe ich mitgebracht einen Bericht von einer Konferenz. In dieser Woche haben sich in Paris PsychiaterInnen aus ganz Europa getroffen zum Europäischen Psychiatriekongress. Okay, soweit ein Fall für Captain Obvious. Aber was noch viel spannender ist, als dass sie sich da getroffen haben, ist eine Vorstudie, die da vorgestellt wurde. Und zwar, halte ich fest, soziale Phobien lassen sich behandeln mit Schweißgeruch.
Von der Person selbst oder soll sie was anderes riechen?
Fremder Schweiß tatsächlich. Okay. Also es reicht nicht, du wirst nicht immun gegen diese Erkrankung, wenn du selber stinkst. Das wurde, glaube ich, noch nicht untersucht. Sondern fremder Schweißgestank. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe jetzt interpretiert, dass es sich um Gestank handelt, also Schweißgeruch, sagen wir mal neutral. Der hilft dir offensichtlich besser mit sozialen Phobien klarzukommen.
Okay, wie hat man das rausgefunden?
Frauen mit sozialer Angst wurden untersucht, 48 Stück. Die haben alle eine Achtsamkeitstherapie bekommen und manche haben zusätzlich noch einen Geruch dazu bekommen. Und zwar Schweißproben von Freiwilligen. Die haben sich Filmclips angeguckt, Horrorfilme und Filme, die mit Glück zusammenhängen, weil man sich so erhofft hat, ja, vielleicht ist der Schweiß dann ja verschieden und wirkt verschieden. Und dann sollte man gucken, wie sieht die Angst aus? Und tatsächlich, ich sage jetzt mal die Zahlen, wer Schweiß bekommen hat, zusätzlich zu seiner Therapie, hat eine 40-prozentige Verringerung der Angstwerte und ohne Schweiß sind es nur 17%.
Okay, das weist ja darauf hin, dass der Schweiß irgendwie einen Effekt hat. Aber ich habe noch Fragen. Wie hat man diesen Schweiß geerntet oder in welcher Form kam dieser Schweiß zu den Menschen?
Stell dir vor, du bewirbst dich als Erntehelfer und denkst ja den ganzen Tag an der frischen Luft und es ist das Gegenteil. Du erntest nämlich Schweiß. Also Freiwillige, die haben sich gemeldet und wie das gewonnen wurde, also wie man das abschöpft technisch, keine Ahnung, aber ich denke, du hast da
vielleicht
so
einfach ein T-Shirt getragen und das dann oder so, ne?
Ja. Genau.
Okay, und es hat unterschiedlich gut geholfen. Okay, und was für Filme haben Sie angeguckt, habe ich mich gerade noch gefragt?
Weiß Horrorfilme man das? Und die Glücksfilme wurden verraten. Das ist Sister Act, sowas wie Sister Act und Mr. Bean macht Ferien.
Lustig, okay. Aber ist Sister Act ein glücklicher Film, though? Geht es da nicht um Mord und dass sie Kronzeugin ist oder so?
Ja. Aber was fürs Herz.
Was fürs Herz, so, okay.
Und am Ende ne, darf sie noch was singen.
Die ganze Zeit, ich glaube.
Also die ganze Zeit, ja, genau. Ich frage mich viel eher, wie kommt man auf diese Idee? Ja. Wie denkt man jetzt, oh ja, bei dieser Art von psychischer Erkrankung könnte dir Schweißgestank helfen? Wäre jetzt nicht meine erste Idee gewesen. Wir wissen ja schon, dass man irgendwie mit Schweiß kommunizieren kann. Also dass wenn ich irgendwie schwitze, dass irgendeine Wirkung auf mein Gegenüber hat, dass die das merken. Ja.
Oft auch so ganz unbewusst, ne? Mhm.
Wenn das wirklich so ist, wenn man da wirklich jetzt, habe ich kommunizieren gesagt, das ist natürlich vielleicht zu viel, zu hoch gestapelt, aber wenn man kommunizieren könnte, wäre das eine Idee für die Zukunft, für verschlüsselte E-Mails, so Biocomputing? Der Quantencomputer hat das normale Verschlüsselungsverfahren RSA geknackt und wie kriegst du jetzt deine geheime E-Mail? Einfach, ich kann dir meine geheime Botschaft schicken durch meinen Gestank. Zum Beispiel eine Zahlungsaufforderung.
Okay, und den verpackst du und schickst du, halte ich für eine gewagte Zukunftstechnologie.
Geht wahrscheinlich nur im Nahfeld. Ja. Oder es muss schon sehr starker Schweißgestank sein. Ja. Na jedenfalls, diese Filme, nach denen du gerade gefragt hast, ich spoiler mal, es ist vollkommen egal, was du guckst.
Ah.
Und das hat die Wissenschaftlerinnen auch überrascht, sagen sie. Einfluss, no. Also Angstschweiß oder Glücksschweiß, egal.
Okay, Hauptsache, man riecht irgendeinen Menschen. Okay, und zwar auch egal, ob die anderen Menschen vom Geschlecht her, vom Alter her und so weiter?
Mehr Forschung ist nötig. Es ist ja auch nur eine Vorstudie.
Ja.
Und sie finden jetzt ganz, ganz vieles, was sie weiter erforschen wollen. Ich finde es sehr komisch, was sie erforschen wollen. Die erste Frage, die drin stand, war, sie wollen jetzt auch Schweiß von Leuten ernten, ich benutze mal dein Verb, die sich neutrale Dokumentarclips ansehen.
Aha. Also ob das nochmal einen Unterschied macht. Weil die anderen sind ja emotionale, okay, und das ist dann ein unemotionaler Film.
Vielleicht
was ist denn bitte eine neutrale Dokumentation?
Ja. Architektur vielleicht oder so.
Okay.
Aber
weil, also wenn ich an Tiere denke oder so, ist ja sofort süß. Oder wenn ich an Berge denke, dann ist es vielleicht aufregend, weil ich Höhenangst habe und so. Also eine neutrale Dokumentation. Okay.
Aber wieso denn? Also Sister Act ist jetzt ja nicht das krasseste an Glücksfilm, was ich mir vorstellen kann.
Ja,
wie wäre es denn einfach mal richtig, richtig was ganz schlimm Krasses, ne? Pokémon, die Serie oder sowas. Oder also es gibt so viele Genres, die man noch ausloten kann.
Aha,
und ich finde auch, es gibt auch Körperstellen, die man noch ausloten kann.
Oh, Enea.
Es gibt nicht nur Axtfischfeiß.
Ja. Kann ich kurz Thema wechseln?
Ja,
weiß man denn, warum das helfen könnte, dass, wenn man Schweiß riecht?
Der Grund ist unbekannt, ist die harte wissenschaftliche Antwort.
Ja.
Aber natürlich liegt auf der Hand zu vermuten, beim Schweißgeruch denkst du, ah, da ist noch einer.
Ah.
Und eine soziale Phobie, oh Gott, andere sind da und gucken mich an und finden komisch, wie ich gehe, wie ich spreche, wie ich esse.
Mhm.
Dass, wenn du vorher die ganze Zeit schon Schweiß gerochen hast, vielleicht dich irgendwie, jetzt fängt meine Interpretation an, daran gewöhnst, dass da andere Menschen sind.
Ah, ich verstehe. Okay. Aber man kann es jetzt nicht so weit treiben, dass man sagt, okay, mit 100 schwitzigen Menschen im Sommer in der Bahn sitzen ist gut für die Psyche oder irgendwie Schweiß in der Umkleidekabine in der Turnhalle, wenn man so reinkommt und weiß, hier war gerade eine Fußballgruppe mit heranwachsenden Jungs drin, dass das eine Wellness-Erfahrung ist.
Auch das würde ich den ForscherInnen unten in ihren letzten Absatz schreiben, was sie dringend mal erforschen sollten. Sie haben wirklich komische Dinge ausgesucht. Das sind die richtigen Fragen, ja? Nicht neutrale Dokumentationsclips. Eine andere Frage ist, die sie da haben, ist, ob das jetzt ein neuer Ansatz für Therapien ist. Ja, das ist ja die Frage, die sie sich gestellt haben. Unter anderem für E-Health-Interventionen, wie zum Beispiel Meditations-Apps.
Wie hängt denn das jetzt zusammen?
Denke ich mir auch. Laden Sie sich jetzt zusätzlich zum Meditieren noch den Gestank herunter?
Hä, aber weißt du, Geruchsfernsehen, da wird doch ewig schon dran geforscht.
Ja.
Oder, also das hat nie geklappt.
Der Themensprung war für mich auch etwas groß, aber ich glaube, es ist ein ganz anderes Forschungsgebiet, generell, das hier aufgemacht wird. Wie wirken Apps, wenn man gleichzeitig etwas riecht? Macht es dir noch Appetit, bei HelloFresh nach Rezepten zu stöbern, wenn du gleichzeitig geernteten Schweiß von Freiwilligen riechst?
Es gibt natürlich noch ganz viele andere Anbieter von Fertigkochboxen. Wir sind hier immer noch in der ARD, Eneas, im SWR.
Anbieter von Schweiß.
In der sehr guten ARD-Audiothek außerdem. Ja, okay.
Was macht das mit dir, wenn du es gibt da noch andere Apps, Leute, zum Beispiel Insta. Wenn ihr uns bei Insta anguckt, auf der Suche nach unserem Frühlingsmakeover, das findet ihr da nicht, dann müsst ihr schon in die ARD-Audiothek gucken. Was macht es mit euch, wenn ihr gleichzeitig freiwilligen Schweiß schnuppert?
Ja, ich finde insgesamt so dieses ganze Schweiß-Thema und was wir aussenden an Pheromonen und wie das wahrgenommen wird und wie es uns unterbewusst beeinflusst, das finde ich wahnsinnig faszinierend. Vor allem, wenn man dann auch guckt, Tiere riechen ja viel mehr als wir, ne? Und die können ja eine sämtliche Zuckerspiegel und so weiter auch wahrnehmen. Was wir alles so, wenn man es jetzt kommunizieren möchte nach außen, von dem wir gar nichts mitkriegen. Ich finde das extrem faszinierend. Und es ist natürlich cool, wenn man dann merkt, es kann anderen Menschen helfen.
Ja, eine Analyse der Universität Pisa wurde da noch erwähnt. In menschlichem Schweiß stecken über 300 einzelne Verbindungen, der ist nämlich hochkomplex.
Krass.
Ja, also 300 finde ich jetzt auch krass, aber hochkomplex, klar, Schweiß ist kein Element aus dem Periodensystem. Es ist schon klar, dass da verschiedene Dinge drin sind. Aber 300 einzelne Verbindungen, also da, ich weiß gar nicht, ob man die alle kennt. Also klar, sonst könntest du sie wahrscheinlich nicht benennen. Aber auf jeden Fall kann man da, glaube ich, ganz viel noch rausfinden und beeinflussen.
Voll spannend. Man kann übrigens auch aus unseren Haaren sehr viel rausfinden. Das ist der perfekte Übergang zum nächsten Thema. Ich habe nämlich Haare mitgebracht von einem Menschen, der sich mit Klängen beschäftigt hat sein ganzes Leben. Ich sage dir einen Klang, du weißt sofort, wer es ist. Da 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 do.
Ah, Bach.
Exakt. Der andere mit B.
Genau, ja.
Genau, mit Beethoven, weil seine Haare bzw. Locken von ihm waren großes Thema diese Woche, wurden sehr groß diskutiert.
Ja, ich hätte drauf kommen können, ja. Klar, ich habe es auch gesehen, ja, Beethoven. Habe ich gedacht, hat er ein neues Album rausgebracht oder wieso war der so oft?
Man weiß es ja. Manchmal findet man ja bei KünstlerInnen irgendwie noch so verschüttete Aufzeichnungen, die dann noch posthum veröffentlicht werden. Mhm. Vielleicht auch von Beethoven. 200
aber es geht um
Jahre
seine Haare. Hat man
es geht
Haare
um seine
gefunden,
Haare.
Oder?
Genau, genau. Er hat tatsächlich zu Lebzeiten schon verfügt, dass nach seinem Tod die Menschen über seine ganzen Zipperlein und Krankheiten unterrichtet werden soll. Man weiß ja, er war auf jeden Fall extrem schwerhörig, wenn nicht sogar taub am Ende seines Lebens. Und er hatte auch, also er hatte ganz schlimme Darmprobleme, Magenprobleme, Leberprobleme. Also er war wohl wirklich kein wohlriechender Mensch, weil er häufig ja seine körperlichen Gebrechen sein Leben sehr bestimmt haben. Und
er wollte, dass wir das jetzt wissen.
Er wollte, dass wir das wissen, weil er war sich auch dessen bewusst, dass einfach auch sein Verhalten deswegen gerade am Ende seines Lebens oft sehr unausstehlich war. Und er wollte, dass die Öffentlichkeit sozusagen mit ihm wieder rein wird und weiß, was eigentlich bei ihm los war. Und er hat damit seinen Lieblingsarzt Johann Adam Schmidt beauftragt. Und das Problem war, Johann Adam Schmidt ist 18 Jahre vor Beethoven gestorben. Und diese ganzen Aufzeichnungen, die sind auch irgendwie verschütt gegangen. Das heißt, ne, man weiß zwar mittlerweile, dass er das alles hatte, aber man weiß nicht so ganz, zum Beispiel gab es irgendwelche genetischen Grundlagen dafür, dass er diese Schwerhörigkeit entwickelt hat oder seine Darmprobleme hatte oder woran ist er überhaupt gestorben? Ich zum Beispiel konnte mich daran erinnern, dass ich in der Schule gelernt habe, dass er an einer Bleivergiftung gestorben sei. Mhm. Weißt du das noch, was du gelernt hast?
Ich glaube, ich hatte keine Musik mehr ab der Klasse 7 oder so. Ich komme noch aus Nordrhein-Westfalen, da war das alles nicht so toll.
Ich verstehe. Auf jeden Fall hat jetzt 200 Jahre später ein Forschungsteam ein internationales sich drangesetzt und mehrere Haarlöckchen von Beethoven zusammengesucht und versucht, anhand von denen per Genomanalyse herauszufinden, was war denn da los bei dem Beethoven. Und es ist sehr interessant, weil zu Lebzeiten und auf dem Sterbebett wurden wohl mindestens 32 Locken Beethoven abgeschnitten, mit dem Ziel, sie zu verwahren.
Vom Kopf.
Vom Kopf, ja. Und er hat sogar auch selbst mal Locken verschenkt und so weiter und es wurden jetzt 8 Locken untersucht und es kam dabei raus, das waren gar nicht alle seine Locken, die denen da angeboten wurden, leider.
Liebe Freunde, ich bin ein sehr bekannter Komponist und schenke euch auf dem Sterbebett noch diese Kiste mit alten Haaren. Und dann waren das gar nicht seine.
Nein, so war es nicht, sondern halt eher irgendwas, was heute bei Sammlern liegt, wo man denkt, oh, das ist auf jeden Fall eine Beethoven-Locke, hat sich halt rausgefunden, das gehört nicht ihm. Unter anderem auch eine ganz berühmte Locke, die sogenannte Hiller-Locke, aus der eben auch damals eine Untersuchung rauskam, dass Beethoven angeblich an einer Bleivergiftung gestorben ist. Diese Studie ist völlig hinfällig, weil sie nicht auf Beethoven zurückzuführen ist, sondern auf irgendeine andere Frau sogar. Also es ist höchste Zeit, dass man rausfindet, woran Beethoven eigentlich gestorben ist.
Ja, falls ihr jetzt denkt, ich muss dringend meine Haarsammlung aufpimpen. Leute, aufpassen, der Sammler und die Sammlerin greift gerne daneben. Beethoven-Locke, ja. Super. Schiller-Locke, ja. Könnte nicht ganz das sein, was ihr denkt.
Korrekt.
Sorry, der lag total auf der Straße.
Der lag wirklich auf der Straße. Ja. Vielen Dank dafür.
Du hast nicht gerade sogar Hiller-Locke gesagt, da dachte ich jetzt mehr.
Nein, ja. Die wird Hiller-Locke genannt, weil der 15-jährige Musiker Ferdinand Hiller hat diese Locke eigenhändig, kurz nachdem Beethoven gestorben war, angeblich von ihm abgeschnitten. Das stellte sich heraus, dieser 15-Jährige hat offensichtlich gelogen.
Diese Teenager.
Diese Teenager, genau. Sie stinken nicht nur, sondern sie... Ja, egal. Entschuldigung. Ich hatte neulich einen Kurs in der Turnhalle. Ich bin etwas geschädigt. So, also man hat rausgefunden, dieser liebe Herr Beethoven, der hatte wirklich allerlei Zipperlein und so weiter. Das weiß man auch aus Aufzeichnung. Aber seine Todesursache ist klar, er hatte durch seine Genetik auf jeden Fall ein erhöhtes Risiko, eine Leberzirrhose zu entwickeln. Zirrhose, nicht Zirrhose, Zirrhose. Und zusätzlich hatte er wahrscheinlich Hepatitis B, und weil man hat Virus-DNA in seinen Haaren gefunden, das lagert sich da ab. Und man weiß, er hat auch extrem viel getrunken. Und alles zusammen war dann sehr wahrscheinlich die Todesursache. Zudem viel getrunken, sehr spannend. Man hat sozusagen Chatprotokolle von Beethoven, weil aufgrund seiner Schwerhörigkeit hatte er sozusagen so Konversationshefte, wo er immer so reingeschrieben hat und mit den anderen Leuten sich unterhalten hat. Und daher weiß man auch, bringen Sie mir noch einen Wein, bringen Sie mir noch einen Wein, bringen Sie mir noch einen Wein. Da kann man nachvollziehen, wie viel Wein er getrunken hat.
Und ganz wach war er wohl auch nicht mehr, weil ich würde es ja nur einmal schreiben und dann immer drauf tippen, weil reicht, wenn ich es einmal geschrieben habe.
Möglicherweise, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, wie das so ist. Aber man kann auf jeden Fall nicht aus...
Stell dir mal vor, der Hiller hat nicht nur... war das ein Zeitgenosse oder war das...
Naja, er war 15, als er gestorben ist. Also ja, Zeitgenosse.
Ja, hätte sein können, dass er Locke später... hätte 100 Jahre später leben können und sagen können, ich habe eine Locke. Stell dir mal vor... Beethoven ist tot und der schnappt sich sein Notizbuch und schreibt auf jede dritte Seite noch, bringen Sie mir noch einen Wein. Wer weiß, ob es Beethoven selber war. Also der arme Mann, offensichtlich wird hier die ganze Zeit mit dem Mythos aufgeräumt. Ich mahne zur Vorsicht. Aber weiter, was haben wir jetzt gelernt? Also er hat keine Bleivergiftung, sondern eine Alkoholvergiftung.
Genau, ja, beziehungsweise Leberprobleme starke. Mhm. Und man konnte aber bisher aus dem Genom nicht herauslesen, ob es irgendeine genetische Prädisposition gibt für seinen Hörverlust. Aber da haben die Forschenden auch gesagt, naja, vielleicht wissen wir noch gar nicht, nach was wir suchen müssen. Weil man weiß ja noch nicht, wie welche Prädisposition genau in einer DNA aussieht. Und vielleicht weiß man es einfach noch nicht, ne, nach was man da suchen könnte. Aber sie sind auf etwas anderes gestoßen. Weil für was nutzt man denn im Alltag oft DNA-Analysen?
Vaterschaftstest?
Exakt das. Aha. Und da kam spicy heraus, dass Beethovens Y-Chromosom nicht zu Y-Chromosomen von heutigen lebenden Verwandten von ihm passen. Sie haben auf jeden Fall einen gemeinsamen Vorfahren aus dem 16. Jahrhundert, aber irgendwo zwischen diesem Vorfahren und Beethoven innerhalb von 7 Generationen gab es definitiv mal einen Seitensprung oder eine Vergewaltigung vielleicht auch. Auf jeden Fall eine Vaterschaft, die nicht aus der Beethoven-Blutlinie kam. Und dieses Geheimnis ist jetzt auf jeden Fall... konnte nicht mit ins Grab genommen werden, sondern es ist jetzt nachgewiesen worden.
Bitter. Stell dir mal vor, du bist nicht nur Inhaber einer Original-Beethoven-Locke, sondern auch noch ein sehr, sehr, sehr entfernter Verwandter und machst damit dein Geld. Und jetzt kommt raus, sowohl deine Locke ist von irgendeinem Lausebengel, als auch deine Verwandtschaft stimmt gar nicht.
Ja, ja, also die biogenetische Verwandtschaft, ja. Und was man auf jeden Fall ausschließen kann, er hatte keine Zöliakie und keine Laktoseintoleranz.
Oh, prima.
Das hat mir sehr gut gefallen.
Aber offensichtlich hat das auch nicht geholfen.
Das hat auf jeden Fall auch nicht geholfen. Nee, er hatte sogar eine leichte, einen gewissen Schutz gegen das Reizdarmsyndrom. Aber sein Darm war wohl trotzdem sehr durcheinander, ja. Man kann jetzt auf jeden Fall, also dieses ganze Genom ist jetzt veröffentlicht. Ihr könnt euch das jetzt schnappen und gucken, wie nah ihr dran seid, wenn ihr das alles beherrscht, diese ganze Technik darum. Kann man alles rausfinden.
Solltet ihr rausfinden, krass, ihr seid der Urenkel, meldet euch, das würde ich gerne wissen.
Ja, also ich glaube im Norden von bei Nordrhein-Westfalen leben wohl noch einige und in Belgien, von denen man weiß, dass sie eine Verwandtschaft haben zu ihm, ja. Auf meiner Reise zu Beethoven habe ich noch eine Sache gefunden, die ich sehr kurios fand, nämlich ein Ablesefehler, der sehr folgenschwer war. Und zwar hat wohl ein Ablesefehler vom Metronom dazu geführt, dass sich seit Jahrzehnten, Jahrhunderten Menschen darüber streiten, wie schnell man Beethovens Musik spielen sollte.
Ach, so wurde falsch abgelesen?
Also Beethoven war nicht so gut bezahlt.
Er hat es doch reingeschrieben, oder?
Ja, nee. Ja.
Ach, er hat selber falsch reingeschrieben.
Er selbst hat es falsch abgelesen. Er war wohl allgemein nicht so gut mit Zahlen und das Metronom wurde auch erst zu seiner Lebzeit populär, 1817. Und er wusste wahrscheinlich nicht so ganz, muss ich eigentlich oben oder unter diesem kleinen Gewicht, was da hängt, ablesen? Und deswegen kommt es auch zu so Angaben, dass irgendwo draufsteht 108 oder 120. Und durch viele Analysen und man hat verglichen, wie schnell werden heute die Stücke gespielt, wo sie angeblich am besten klingen, wie was annotiert, was für eine Graph kommt da raus, welche Probleme könnten ein Metronom aufgetreten sein, die dazu führen. Und
also man hat das schon vermutet, dass das falsch abgelesen war oder warum kommt das oder?
Nee, das mit dem Ablesen, das ist jetzt die aktuellste Theorie, dass das ein Ablesefehler war. Man hat halt vorher auch überlegt, okay, vielleicht hatte das Metronom einfach einen Fehler. Es gibt nur eine Partitur, wo das mit dem oder steht. Auf allen anderen steht nur eine Zahl.
Und man glaubt jetzt, die ist falsch.
Diese eine Zahl ist vermutlich falsch, weil er immer falsch, also er hat, warte mal, ich muss nur gucken, muss man jetzt unten? Nee, man muss oben ablesen und er hat fälschlicherweise unten abgelesen, das heißt, er hat alles viel zu schnell aufgeschrieben.
Die Stücke sind also langsamer in Wirklichkeit. Viel langsamer. Es ist also nicht da-da-da-da, sondern gemächlich.
Jetzt muss ich drüber nachdenken. Sie werden, glaube ich, zu langsam gespielt. Ja, ja. Zu schnell gespielt? Oh Gott, Eneas, ich habe keinen Knoten im Kopf.
Das können doch unsere Hörerinnen rausfinden.
Ich habe es irgendwo in meinen Notizen aufgeschrieben.
schnell, bevor der frühlingshafte Eindruck, den wir am Anfang erweckt haben, total hinüber ist. Liebe Leute, wenn ihr das wisst, wo man das Metronom richtig abliest und was passiert, wenn ich eigentlich unten gucke statt oben, verratet uns.
Nein, also er hat unten statt oben abgelesen. Das heißt, er hat es schneller aufgeschrieben, als es tatsächlich war. Das heißt, die Sachen werden heute langsamer gespielt, was auch eigentlich richtiger ist, weil er es eigentlich langsamer haben wollte, aber es zu schnell aufgeschrieben hat. Ich glaube, jetzt habe ich es.
Ich hatte in der Zeit versucht rauszufinden, wie oft muss ich Ur sagen bei Urenkel, damit es mit Beethoven passt, aber ich habe es auch nicht rausgekriegt. Schöne Hausaufgabe.
Aber jetzt, ne, wenn man rausfindet, dass man eigentlich eine andere Länge bräuchte für seine Stücke, wenn man sie ganz im Original spielt. Beethoven hat ja die Erfindung der CD beeinflusst. 60 Minuten Audioaufnahme waren ursprünglich geplant, aber mehrere Personen haben damals gefunden, dass mindestens seine 9. Sinfonie da drauf Platz haben sollte und haben deswegen die CD 74 Minuten lang gemacht. Das heißt, sein Ablesefehler hat auch die Länge der CD fälschlicherweise beeinflusst. Wow!
Das heißt, wenn man das gewusst hätte, dass man es langsamer spielen muss, hätten wir jetzt mehr Speicherplatz auf der CD? hätte ich mir die ganzen DVDs ja schenken können. In dieser Woche habe ich was Krasses gelernt, und zwar, wie Hieroglyphen geklungen haben.
Oh, das ist interessant, weil man das ja nur niedergeschrieben hat, ne?
Genau. Und vor allen Dingen auch mit diesem riesen Gap dazwischen. Ja. 2000 Jahre lang hat ja auch keiner verstanden, was diese Zeichen bedeuten. Ja. Und erst recht nicht, wie es klingt. Und das ist nach wie vor auch jetzt nicht sehr gesichertes Wissen, sondern laufende Forschung. Und es gibt nur ganz wenige Leute, die sich damit befassen, rauszufinden, wie hat es geklungen. Also die haben ja garantiert nicht Eule, Messer, Auge, Schlangenlinie gesagt.
Skarabäus, ja.
Ja, genau, sondern irgendwie damit gesprochen. Mhm. Und das habe ich diese Woche, damit habe ich mich diese Woche befasst. Und hast du eine Idee, wie man das macht?
Wie man rausfindet, wie das klingt?
Ja.
Also lustigerweise, kleiner Exkurs, habe ich ein längeres Interview geführt, SWR2 Wissen, mit einem Altorientalisten. Und der hat
Du brauchst das nicht so verschämt sagen. SWR2 Wissen können wir ruhig mal richtig hier auf die Rampe setzen.
Ja, okay. Ja, babylonisch. Und er hat mir beigebracht, oh Gott, wie war das nochmal? Die Begrüßung, Lushalmat. Lubaltati, aber das ist nicht das Gesprochene, sondern nur das Geschriebene aus Briefen. Und er hat gemeint, weil es eine semitische Sprache ist und es heute auch noch semitische Sprachen gibt, kann man das so versuchen, über alte Übersetzungstafeln und so weiter zu rekonstruieren. Ist es im Ägyptischen ähnlich?
Man braucht auf jeden Fall einen Hint aus einer anderen Sprache,
ja, ne?
Von der man weiß, wie sie klingt.
Ja.
Also man braucht, und das ist ganz praktisch, man braucht zum Beispiel Altgriechisch.
Mhm.
Oder sowas Ähnliches. Und die haben ja damals Altgriechisch als, ich sag mal, Amtssprache gehabt zum Teil. Und manchmal haben sie dann, ja, manchmal haben sie dann Sachen in Hieroglyphen aufgeschrieben und direkt daneben nochmal genau das Gleiche in Griechisch.
Sehr gut.
Und das gibt einem natürlich einen kleinen Hinweis. Und man sagt so, 2/3 hat man sich erschlossen, wie es klingt.
Ja.
1/3 ist geraten.
Okay, jetzt, lass mal hören. Hast du was gehört? Gelernt?
Ich hab was gelernt, ja. Ich versuche das. Aha. Aber es wird ja zum Glück keiner verstehen, deswegen brauche ich gar nicht sagen, ohne Gewehr.
Ich bin voll gespannt.
Ja, bestimmt sage ich jetzt auf Altägyptisch sowas wie deine Mutter oder so.
Mhm.
Brari Cipriu Barurit Aruptit Pit Hire Halwa Nuit. So ähnlich. Ich hab das von einem Forschungsprojekt mir angehört und versucht zu lernen. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Profis aussprechen, die auch Arabisch können, was sehr hilft, wenn man das aussprechen will, wahrscheinlich war das total kauderwelsch, dann hört doch mal rein. Das gibt's bei SWR2 Impuls. Da erkläre ich euch die ganze Geschichte, wie man darauf kommt. Und wir geben auch so einen kleinen Ausschnitt, wie das Profis vorlesen. Und das schreiben wir euch auch in die Shownotes, wie ihr dann direkt irgendwie ein Video angucken könnt, wo dieser Text vorgelesen wird. Ich weiß auch gar nicht, was der bedeutet.
Das haben sowas Sie nicht dazu geschrieben?
doch. Aber ich weiß gerade nicht, was der Text, der da vorgelesen wurde, bedeutet. Aktuell wird in Heidelberg ein bekannter Text nochmal neu untersucht. Mhm. Ein bekanntes Papyrus. Ein bekannter, ja, ne? Ein bekannter Papyrus. Und da stehen drin Beschwörungsformeln für Dämonen. Und da wollen sie auch gucken, wie könnte das wohl geklungen haben, weil da gibt es auch Hinweise, es ist in mehreren Schriftzeichen geschrieben. Aber ich muss sagen, Leute, habt ihr zu wenig schlechte Filme geguckt. Also es ist Professor Quack, heißt er auch noch. Professor Quack will altägyptische Beschwörungsformeln für Dämonen vorlesen.
Das finde, kann ja nur gut gehen.
Ja, ich hoffe, seine Haftpflicht deckt das ab.
Ich habe auch tatsächlich was zum Hören mitgebracht diese Woche, unabgesprochen. Und zwar habe ich gelernt, wie die chemischen Elemente klingen. Es gibt einen Chemiker,
der... So ähnlich, wie ich das gerade vorgelesen habe.
Fast, wir hören gleich mal rein.
Ja, gerne.
Der hat gezeigt, wie er aus den Spektrallinien der Elemente Töne macht. Den ganzen Prozess kürze ich jetzt mal ab, aber ganz kurz. Also die Spektrallinien, beziehungsweise das, was... man dann so sichtbar machen kann von, keine Ahnung, zum Beispiel einem Nebel, der weit weg ist im All. Das entsteht, wenn ein Atom angeregt wird, ne, zum Beispiel durch Hitze oder Strahlung, und dann können Elektronen auf ein höheres Energielevel springen und beim Zurückkehren, zurückfallen lassen, dann lassen sie ein Photon frei und die Wellenlänge dieses Photons, das ist das, was wir sehen können und was jetzt dieser Chemiker in Töne umgewandelt hat. Und ich habe mal die Klänge von Helium, Sauerstoff und Calcium mitgebracht.
Das ist doch kein Element. Da hat er doch einfach so ein Gebamsel genommen, was man an der Tür hängen hat. Diese langen Röhren, weißt du, die im Wind immer tanzen. So ein Windspiel. Das ist ein Windspiel.
Ja, aber interessant.
Der alte Betrüger.
Aber es ist interessant, dass du dem zurechnest, dass es irgendeine Tonalität hat, ne? Also, dass es überhaupt irgendwie für uns tonal klingt und nicht total weird, ne? Also es hat auch teilweise sogar akkordähnliche Züge, je nach Element. Ja, so klingt das. Das ist nicht das erste, was gemacht wird.
Diese Strahlung, die rauskommt, die folgt ja bestimmten Rezepten auch. Das ist ja nicht random irgendwelche, sondern die Energieniveaus sind ja festgegeben und man kann gar nicht beliebig viel Zeug aussenden. Ja. Und außerdem, wenn ich überlege, das umzubauen in Klang, ich glaube, da hat man eine ganze Menge künstlerische Freiheiten.
Ja, das auf jeden Fall. Aber also zum Beispiel die Schwermetalle, weil es bei denen sehr breit gefächert ist, klingen alle ähnlich und sehr atonal. Und leichte, meine ich, Elemente klingen eher ähnlich und etwas klarer. So, ne? Ist nicht das erste Mal, dass es gemacht wurde.
Schade, ich dachte jetzt so, schwere Sachen klingen tief und schwer.
Und
die leichten Gase klingen ätherisch und flächig und ja.
Nee, das wäre dann sehr viel künstlerische Freiheit. Aber ich habe mich gefragt, was macht man damit? Ne? Also klar, irgendwie man kann es jetzt anhören. Aber ich finde den Gedanken ganz cool zu sagen, das könnte ein Schritt Richtung Barrierefreiheit sein. Zum Beispiel in einem Museum, wo du dann die verschiedenen Elemente vielleicht anfassen kannst, zumindest die nicht wahnsinnig giftig sind, und sie dann aber auch hören kannst. Also vielleicht sieht man dann noch irgendwelche Korrelationen oder Parallelen zwischen den Klängen, wo man sich nochmal ganz neu den Elementen widmen kann.
Früher haben ChemikerInnen ja auch gerne probiert.
Ja.
Manchmal nur einmal, aber...
Je nachdem, ob die Haftpflichtversicherung des Museums das abdeckt, nicht wahr? Okay, Leute, dann war's das für diese Woche. Schaut gerne nochmal bei unserem Podcast-Cover vorbei. Wir sind sehr stolz drauf, es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir fühlen uns auch jetzt bei SWR Wissen, wo wir jetzt ja hin umgezogen sind, sehr wohl. Wir haben schon unsere Kartons ein bisschen ausgepackt.
Und ihr wisst
geschminkt.
Ja, ne?
Uns geschminkt heute
schminken
auch.
Lassen.
Ja. Für das Bild, ja.
Für das Foto,
die Aufnahme heute auch.
Nein, ich sehe immer so aus.
Und ihr wisst ja, ihr könnt uns bewerten, abspeichern, Freunden empfehlen. In der ARD Audiothek könnt ihr Sternchen vergeben, bei Spotify auch Sternchen uns merken und so weiter. Wir freuen uns über euren Support und schreiben könnt ihr uns natürlich auch. Eneas, weißt du die WhatsApp-Nummer?
Nein, aber die schreibe ich euch in die Shownotes. Und da
so
schickt uns gerne eine Sprachnachricht, denn ich lese nicht so gern.
Wir hören uns am liebsten Dinge an. Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart und wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis dann.
Tschüssi.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Diese Ausgabe von Fucked Up ist leider vorbei, aber das ist der ideale Moment für meinen Podcast-Tipp für euch. Hey, ich bin Daniel Kehler und ich bin der Host von Wie die Tiere. Das ist der Podcast, in dem es alle zwei Wochen darum geht, wie Tiere so durchs Leben kommen. Und manchmal entdecken wir sogar Gemeinsamkeiten zwischen Tieren und Menschen. Und das mache ich zusammen mit dem Biologen Mario Ludwig, der so ziemlich alles über die noch so verrücktesten Tiere weiß, von denen ich teilweise vorher noch nie gehört habe. Zum Beispiel haben wir mal über Wohngemeinschaften im Tierreich gesprochen. WGs gibt es nämlich nicht nur bei uns Menschen. Und da sind Mario direkt die Siedelwebe eingefallen. gefallen.
Die Siedelweber selbst sind so kleine Vögel, etwa wie ein Spatz so groß, sind auch ganz unscheinbar braun gefärbt und sind im südlichen Afrika zu Hause. Und was machen die? Die bauen sogenannte Gemeinschaftsnester. Und zwar Gemeinschaftsnester, in denen bis zu 150 Familien Platz finden, also insgesamt 300 Tiere, wenn man von der Paar ausgeht. Und jede Familie verfügt natürlich über ihr eigenes Apartment.
Wie so eine Vogel-WG aufgebaut ist, darüber sprechen wir bei Wie die Tiere, aber auch darüber, wie Tiere schwanger werden, wie sie in noch so schwierigen Umgebungen überleben können oder wie sie mit Werkzeug arbeiten, das gibt's nämlich auch, oder wie sie auf Partnersuche gehen. Da gibt's auch Parallelen zwischen Mensch und Tier und wie das im Tierreich abläuft und welches Tier beim Flirten so ein Geräusch macht. Das hört ihr bei Wie die Tiere. Alle zwei Wochen neu von Bremen 2 in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt.